dürfen wir dich bitten, lieber Holger. Muss das mal machen. Das hat nicht geklappt mit dem Jetzt.
Das ist ganz einfach.
So. Was Gott für uns ist und für uns sein will. Wir haben gehört, Gott ist unser Schöpfer. Der Schöpfer des Universums und unser ganz persönlicher Schöpfer. Und damit ist er auch unser Richter, vor dem wir uns für unser Leben zu verantworten haben. Das ist Gott für jeden Menschen von dem Tag seiner Geburt an. Schöpfer und Richter. Einfach nur Kraft natürlicher Geburt. In dieser ersten Beziehungsebene steht also jeder Mensch zu Gott, ganz unabhängig davon, ob er an Gott glaubt oder nicht, ob er das will oder nicht. Aber Gott möchte mehr, viel mehr für uns sein, als nur unser Schöpfer und Richter. Er möchte auch unser Retter und Erlöser sein. Und deshalb kommt er in seinem Sohn Jesus zu uns. Jesus, dieser Name ist Programm, heißt übersetzt, Gott ist Retter. Und die Bibel sagt, so viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das bedeutet hier, wo Jesus von einem Menschen aufgenommen wird, wo er der Herr deines Lebens wird, der Heiland, der Erretter, der Erlöser deines Lebens, wo du das annimmst, dass er dich freikauft aus der Macht der Sünde und des Todes. In dem Moment eröffnet sich dir eine völlig neue Beziehungsebene zu Gott. In diesem Moment wird Gott zu deinem Vater. Geschöpfe Gottes sind alle Menschen. Kinder Gottes sind nur die, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben und die dadurch den Geist Gottes in sich bekommen haben und von oben her aus Gott neu geboren worden sind. Kinder Gottes, Kraft geistlicher Neugeburt. Und die haben ein Recht, ein einmaliges Vorrecht vor Millionen von Menschen und Millionen von Engeln. Hast du das Vorrecht, sagen zu dürfen, aber lieber Vater. Gott ist also nicht per se einfach so unser Vater, sondern er wird uns nur da zum Vater, wo Jesus unser Herr geworden ist. Und deshalb ist jetzt eine nächste Beziehungsebene, die wir uns miteinander anschauen wollen, die, dass Jesus der Herr ist, der Herr auch unseres Lebens, unser Herr. Im Johannesevangelium wird uns berichtet, wie Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern erscheint. Doch einer fehlt, Thomas. Als die Jünger ihm von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen erzählen, glaubt Thomas ihnen nicht. Er denkt ja, was ist Wunschdenken oder hier gruppendynamische, euphorische Prozesse oder was auch immer. Er sagt, alles Quatsch, glaube ich nicht. Johannes 20, 25, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Hände lege und meine Hand in seine Seite, wenn ich das nicht mache, so werde ich nicht glauben. Mit diesem Satz ist Thomas als der große Zweifler unter den Jüngern in die Geschichte der Christenheit eingegangen. Der Zweifel ist also keine Errungenschaft der Aufklärung. Der Zweifel ist kein Vorrecht des modernen, aufgeklärten Menschen. Der Zweifel ist so alt wie die Menschheit selbst. Seit dem Tag, an dem der Satan dem ersten Menschenpaar diesen Satz ins Herz pflanzte, sollte Gott gesagt haben. Seitdem lebt der Mensch mit dem Zweifel. Mit dem Zweifel an Gott, mit dem Zweifel an Gottes Wort. 8 Tage später erscheint der Auferstandene auch dem Thomas. Thomas ist überwältigt von der Wirklichkeit des Auferstandenen. Also doch kein Wunschdenken, keine Autosuggestion, kein Produkt religiöser Fantasie. Die Realität des Auferstandenen ist so konkret, dass er sogar in die Wundmale Jesu fassen könnte. Aber das ist gar nicht mehr nötig. Wenn sich Jesus einem Menschen offenbart, wenn ein Mensch Jesus begegnet, dann braucht es keine Beweise mehr. Das ist das Faszinierende und ich denke, viele, die meisten unter uns haben das erlebt. Wenn Jesus sich uns offenbart, ist mit einmal alles klar. Da brauche ich keine Beweise mehr. Da weiß ich, er lebt. Und so hören wir ausgerechnet aus dem Mund des größten Zweiflers unter den Jüngern das größte Bekenntnis zu Jesus, das ein Mensch überhaupt nur aussprechen kann. Johannes 20, Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. In diesem Bekenntnis steckt alles, was ein Mensch zum Leben und zum Sterben braucht. Thomas erkennt schlagartig: Jesus ist Gott. Als vor aller Schöpfung und vor aller Zeit gezeugter Sohn Gottes ist Jesus Gott. Und damit ist Jesus auch der Herr. Der Herr über Leben und Tod. Der Herr über die Geschichte. Der Herr aller Herren. Und damit steht Thomas und damit stehen wir alle vor der Frage, wie wir uns jetzt ganz persönlich zu diesem auferstandenen Herrn stellen. Im Bruchteil einer Sekunde beantwortet Thomas diese Frage für sich ganz persönlich, indem er bekennt: Mein Herr und mein Gott. Jesus ist Herr und ist Gott. Aber ob er auch dein Herr und dein Gott ist, diese Entscheidung überlässt er dir. Thomas trifft diese Entscheidung für sich im Bruchteil einer Sekunde, in dem Moment, als Jesus sich ihm offenbart. Wisst ihr, diese Entscheidung, die können wir nicht beliebig irgendwann, irgendwie so treffen. Es gibt große heilige Momente in unserem Leben, wo Jesus sich uns offenbart, wo er uns ganz nahe kommt, wo er uns Entscheidung ermöglicht. Grundentscheidung unseres Lebens, ihn überhaupt erst als unseren Herrn aufzunehmen, oder eine ganz wichtige, weitere klärende Grundentscheidung in unserem Leben. Da gibt es oft nur kleine Zeitfenster, in denen er uns begegnet, in denen er uns das klar macht, in denen er uns zeigt, was er möchte und in denen wir überhaupt nur die Möglichkeit, die Fähigkeit haben, jetzt zu entscheiden. Und von da ist es ganz wichtig, dass wir diese heiligen Momente, wo Jesus uns begegnet, wo Jesus zu uns redet, wo Jesus uns freisetzt zu einer Entscheidung, dass wir diese Momente dann auch nicht verpassen, sondern wahrnehmen. Denn ihr werdet merken, es gibt viele Dinge im Leben, die kann man nicht beliebig einfach später auch entscheiden oder nach. Und das geht irgendwie nicht. Thomas macht das in diesem Moment fest für sein Leben. Er hat gezweifelt. Der ist nicht von Kindheit an einfach da so rein und immer alles klar. Der hat massiv, grundlegend an Jesus gezweifelt. Das ist nicht schlimm. Das darf sein. Aber Jesus hat sich ihm offenbart. Und in diesem Moment hat er seinen Zweifel nicht kultiviert, sondern hat ganz klar eine Entscheidung getroffen. Mein Herr und mein Gott. Dieser Herr aller Herren, dieser Gott aller Götter soll mein Herr, mein Gott sein. Diese Entscheidung, dieses Bekenntnis trifft, spricht Thomas in diesem Moment. Und dieses Bekenntnis hat natürlich Folgen. Nicht mehr du selbst, sondern Jesus Christus ist jetzt der Herr deines Lebens. Das ist kein Brexit, sondern ein Ego-Exit. Der Ausstieg aus der Herrschaft deines Egos über dein Leben. Unser Ego möchte das allerdings nicht akzeptieren und ich denke mal, wie bei den Briten das auch laufen wird, unser Ego verhandelt bis an unser Lebensende über die Kompetenzen, die es gern behalten möchte. Über die Zugänge zu einzelnen Bereichen unseres Lebens, die dieses Ego gern auch weiterhin behalten möchte. Hat mal jemand gesagt, bevor unser Ich stirbt, wird es fromm. Unser Ich hat nichts dagegen, meine christliche Freizeit mitzumachen. Unser Ich hat nichts dagegen, auch in die Gemeinde zu gehen oder bestimmte christliche Verhaltensweisen ab und zu an den Tag zu legen. Damit kann unser Ich leben. Aber unser Ich möchte Chef bleiben, möchte Herr bleiben. Unser Ich möchte auch in einem frommen Leben, auch als frommes Ich, letztlich immer die Entscheidung treffen. Und darum gibt es auch unter Christen und auch in Gemeinden mitunter im Miteinander viel, viel Stress. Weil dieses Ich nach wie vor auf dem Thron des Lebens sitzt. Das Ich herrscht weiter, eben nur als frommes Ich. Und deshalb müssen wir uns immer wieder an vielen Wegkreuzungen und Weichenstellungen unseres Lebens immer wieder neu klar machen, was es gerade jetzt in dieser Situation, in dieser entscheidenden Frage, was es gerade jetzt konkret bedeutet, dass Jesus Christus der Herr meines Lebens ist. In dem Augenblick, wo Jesus sich als der Auferstandene diesem fanatischen Christenverfolger Saulus offenbart, hat dieser nur noch zwei Fragen. Nur zwei Fragen. Wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Wir lesen das in Apostelgeschichte 22, die Verse 8 und 10. Das sind die beiden einzigen Fragen, die für Paulus in diesem Moment eine Rolle spielen, wo Jesus sich ihm offenbart und sein ganzes Leben mit einmal als völlig in die falsche Richtung klar wird. Nur diese zwei Fragen. Und diese zwei Fragen haben Paulus das ganze weitere Leben hindurch bestimmt. Alle anderen Dinge sind nur Variationen dieses Grundthemas, dieser beiden Grundfragen. Wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Wer bist du, Herr? Das ist die Frage nach dem Wesen unseres Herrn. Wir wollen ihn immer tiefer und besser kennenlernen. Wir wollen in einer echten Beziehung zu ihm leben, mit ihm reden, auf ihn hören. Wir interessieren uns für sein Wesen, seine Gedanken, seine Pläne und seine Ziele. Tun wir das? Das können wir leicht merken beim Bibellesen. Ob uns auch die Stellen wichtig sind, wo es nur um Gott geht, um seine Gedanken, um seine Pläne, um seine Ziele, um sein Wesen, um das, was er will. Sind diese Stellen uns wichtig? Sagen wir da, wow, so ist Gott, das willst du, das ist dein Plan? Oder geht es uns im Glauben und beim Bibellesen immer nur um die Stellen, wo unser persönliches Ich, unsere Seele gestreichelt wird, wo wir in irgendeiner Weise was für uns jetzt haben? Das ist immer diese Kruxfrage, auch in der Verkündigung. Dann sitzen die Leute und kommen dann, ich möchte was jetzt konkret für meine Woche, für mein Leben. Ja, das ist okay, das ist richtig. Und doch hat diese Frage irgendwo manchmal einen Touch, dass ich den Eindruck nicht loswerde, dass ein Mensch, der sagt, weißt du, Gott, und das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will einfach nur wissen, wie dieser Gott mir in meinem Leben nützt und mich weiterbringt. Und da haben wir genau das, wovon hier die Brüder auch schon gesprochen haben, dass Gott mit einmal nur noch in die Rolle kommt, uns zu dienen, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unseren Willen zu bedienen. Da hat sich was umgedreht. Wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Das ist die Frage nach dem Willen unseres Herrn. Nicht er hat eben unserem Willen zu dienen, sondern wir dem Seinigen. Das ist das, was wir immer und immer wieder neu begreifen müssen. Nicht er hat unserem Willen zu dienen, sondern wir dem Seinigen. Und das brauchen wir nicht fromm verbrämen über Gebet und konkret und wo wir immer und immer wieder versuchen, Gott unseren Willen aufzuzwingen. Es heißt nicht mehr, mein Wille geschehe, sondern wie lehrt Jesus uns beten? Dein Wille geschehe. Das ist ein ganz schwieriger Prozess. Die Bestimmung unseres Lebens liegt darin, das zu tun, was Gott will. In jedem Bereich und zu jeder Zeit unseres Lebens. Wer bist du, Herr? Was soll ich tun, Herr? Diese beiden Fragen sind wie die beiden Gleise, auf denen ein Zug fährt. Unser Lebenszug. Solange diese beiden Fragen die Grundfragen unseres Lebens bleiben, wird unser Leben in der Spur bleiben. Aber wenn diese beiden Grundfragen nicht mehr die bestimmenden Grundfragen unseres Lebens sind, sondern mit einmal klammheimlich durch das ersetzt werden, was denn nur noch wir für uns wollen vor Gott. In diesem Moment wird der Zug unseres Lebens entgleisen. Ein Leben unter der Herrschaft Jesu hat also ganz konkrete Auswirkungen auf mein Leben. Jesus sagt das knallhart. Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Okay. Ich denke an viele Events, Lobpreismomente, große Veranstaltungen, große Momente, wo alles so zusammen in euphorischer Stimmung ist und Herr und Jesus und Anbetung und groß und klasse und geht's raus und dann kommt eine konkrete Gehorsamssituation und ich mache, was ich will. Und da steht unser Herr vor uns und sagt, habe ich da richtig gehört, 2 Stunden Herr und Jesus und Jubel und Trubel. Und dann machst du doch wieder nur, was du willst. Was nennt ihr mich? Herr, Herr. Und tut nicht, was ich sage. Die Liebe zu Jesus ist also weit mehr und weit konkreter als nur ein Gefühl. Wir lesen das in Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ups. Das war jetzt nicht das, was ich unter Liebe verstanden habe. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Oder in Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Oh, ist mir aber viel zu konkret. Da hätte mir die schöne euphorische Stimmung eigentlich völlig ausgereicht. Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Also wir sehen, Jesus verknüpft hier die Liebe zu sich und ein Leben in der Liebe mit dem Halten seiner Gebote. Die Gebote Gottes können und dürfen also niemals gegen die Liebe Gottes ausgespielt werden und schon gar nicht gegen das, was wir als Menschen oft unter Liebe verstehen. Wir haben in unserer Gemeinde, und ich kenne das auch aus anderen Gemeinden, oft Situationen, die sehr schwierig sind, wo Menschen Dinge lehren, in die Gemeinde hineinbringen, die nicht mehr unter das fallen, wo man sagen kann, jeder sei seines eigenen Sinnes voll gewiss, da müssen wir mit leben, dass wir Dinge auch unterschiedlich sehen, sondern sie ganz grundsätzlich in Grundlinien des Evangeliums andere Dinge verkündigen, von denen die Schrift sagt, das ist Irrlehre, das darf in der Gemeinde nicht geduldet werden. Oder wir haben die Situation in der Gemeinde, dass Menschen anhaltend in Sünde leben, zum Beispiel unehelich zusammenleben oder anderes. Und sich einfach davon nicht abbringen lassen und sagen, nein, das wollen wir weitermachen, Punkt um. Das ist unser Ding. Wir machen das mit unserem Herrn aus. Und dann kommen wir als Gemeinde in die Situation und müssen nach Matthäus 18 zum Beispiel, nach 1. Korinther 5, einen Menschen, der da nicht hören will, aus der Gemeinde hinaustun. Und dann stehen sicher andere auf und sagen, das ist aber lieblos. Ganz sicher. Und dann kommt immer dieses Argument, Nächstenliebe. Und mit diesem Argument Nächstenliebe wird komischerweise alles platt gemacht, was im Neuen Testament an konkreten Geboten für bestimmte Situationen und Verhaltensweisen uns gegeben ist. Und da sage ich ganz klar, wir dürfen die Gebote Gottes niemals gegen die Liebe bzw. gegen das, was wir unter Liebe verstehen, ausspielen. Sondern die Gebote Gottes konkretisieren, was die Liebe aus der Sicht Gottes im konkreten Fall ist und bedeutet. Und da kann die Liebe auch manchmal einen schmerzlichen Schnitt gebieten. Fragt mal einen Arzt vor einer OP, ob der nun diesen Menschen mit seinem Skalpell schneidet oder sagt, ich habe den so lieb, ich will ihm nicht wehtun. Ich lasse das lieber mit dem Schnitt. Das ist keine Liebe. Also, die Gebote Gottes konkretisieren, was Liebe aus der Sicht Gottes im konkreten Fall ist und bedeutet. Liebe ist eben viel mehr als nur ein Gefühl. Und deshalb wird die Liebe zu Jesus vor allem in den Gehorsamssituationen unseres Lebens echt und konkret. Das hat Jesus selbst uns vorgelebt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Da habe ich mir in meiner Bibel daneben geschrieben, das ist wahre Ernährungsberatung. Meine Speise ist, es zur täglichen Speise werden zu lassen, den Willen unseres Herrn zu tun und sein Werk, also das, was Gott für unser Leben vorgesehen hat, sein Werk zu vollbringen. Jesus hat uns den Gehorsam zum Vater auch in der tiefsten Tiefe vorgelebt. Wir lesen das in Markus 14. Vers 32. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und dann nimmt er den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit sich. Und er fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, diese Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Jesus war nicht der, der so als Superheld über allem stand. Und der da ans Kreuz gegangen ist, weil er ja wusste, dass das der Plan und der Wille Gottes ist und das musste erfüllt werden. Also, da gibt es gar nichts. Klar erkannt, durch, Schluss, da fühle ich nichts bei, das mache ich einfach nur. Nein, Jesus war bestürzt und beängstigt und das heißt, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Und wenn das bei unserem Herrn so war, dann darf das bei uns auch so sein. Ihm gehorsam zu sein, heißt nicht, dass das ein Gehorsam ist, der einfach so supermannmäßig uns gelingt, wo wir über den Dingen einfach so stehen. Da kann es durch Prozesse gehen, wo wir bestürzt und voller Angst sind. Obwohl wir wissen, Gott ist da, Gott hält mich, Gott bringt alles ans Ziel und Gott steht über allem. Und trotzdem, das wusste Jesus auch. Und trotzdem Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Unsere Seele kann, obwohl das alles da ist und wir das alles wissen, kann und darf unsere Seele betrübt sein. Bis zum Tod, sagt Jesus. Bleibt hier und wacht. Jesus sagt nicht, das mache ich jetzt alles mit mir alleine aus. So wie viele in der Gemeinde das immer wieder machen, nur keine Schwäche zeigen, das mache ich mit mir alleine aus. Soll ja keiner merken, dass ich gar nicht so stark bin, wie ich immer wirke. Ja. Jesus sagt, bleibt hier und wacht mit mir. Er macht es nicht mit sich alleine aus. Er nimmt seine Jünger mit. Er nimmt nicht alle mit. Er nimmt nicht 1000 Leute mit. Er nimmt noch nicht mal seine ganze Jüngerschar mit. Aber drei. Drei nimmt er mit. Und das dürfen wir uns auch zu eigen machen. Jeder von uns braucht Menschen. Geschwister, mit denen er zusammen auch die dunklen, anfechtungsvollen Stunden seines Lebens gemeinsam durchstehen und durchbeten kann. Hat Jesus auch gebraucht. Stellt euch vor, Jesus wollte, dass diese drei Jünger mit ihm da bleiben und mit ihm wachen. Jesus hat nicht gesagt, brauche ich nicht. Ich habe das und kann das und weiß das und ich brauche niemand. Er hat diese drei mitgenommen. Wir brauchen Menschen, mit denen wir gemeinsam diese schweren Stunden auch durchstehen. Und dann ging er ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Jetzt diesen letzten Schritt des vor Gott und mit Gott eine Sache durchkämpfens, den kann dann wirklich nur noch jeder von uns alleine machen. Er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde. Und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, Abba, Vater. In diesem tiefsten Moment kommt es genau zu dieser Anrede, von der wir als besonderes Vorrecht das letzte Mal gesprochen haben. Abba, lieber Vater, Papa. In diesem Moment kommt Jesus selbst, wie das kleine Kind, zu seinem Vater. Abba, Papa, lieber Vater. Alles ist dir möglich. Alles. Ja? Und aus diesem Alles ist dir möglich kommt jetzt eine ganz konkrete Bitte. Nimm diesen Kelch des Leidens, der jetzt vor ihm liegt. Nimm diesen Kelch von mir weg. Eine ganz klar, konkret formulierte Bitte. Aber jetzt kommt das Größte. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das ist dieser Moment, wo ich auf der einen Seite weiß, Gott kann alles und ich kann ihn konkret bitten und auf der anderen Seite immer weiß, nicht mein Wille soll geschehen, Gott weiß, was gut und richtig ist und sein muss. Und deshalb gehört auch beim konkreten Gebet in unserem Herzen, in unserer Haltung, das immer mit hinein. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Es gibt einige Christen, die dieses intime Geschehen in Gethsemane einfach nicht ertragen können und sagen, da geht es um ganz andere Dinge und Satan hat ihn angegriffen und wollte ihn da gleich in Gethsemane töten und ich weiß nicht was. Da gibt es dolle Theologien und Interpretationen, die alle aus demselben Grundproblem heraus entstehen. Dass man es nicht aushält, dass dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, der immer gesagt hat, ich muss nach Jerusalem gehen, ich muss sterben, ich weiß das, in diesem Moment dieser letzten Nacht bestürzt und geängstigt und betrübt sein kann bis zum Tod. Das kann man schier nicht glauben. Die Bibel im Hebräerbrief sagt uns, dass der Sohn an dem, was er litt, den Gehorsam lernt. Hallo, Jesus musste den Gehorsam lernen. Ja, denn Gehorsam kannst du immer nur dann lernen, wenn du in eine Situation kommst, wo dieser Gehorsam gefordert wird. Wer nie in eine Anforderung der Entscheidung kommt, der muss doch nie seinen Gehorsam beweisen, zeigen. Wenn ich mich nicht entscheiden muss und alles so läuft, dann kann ich leicht gehorsam sein. Aber wenn ich was anderes will, als Gott will, das ist der Moment. Da heißt es, Gehorsam lernen.
Und ich war bei dem Sohn Gottes, obwohl der Hebräerbrief sagt richtig, Hebräer 5, glaube ich, obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Wow, selbst Jesus, wie viel mehr wir. So ist Gethsemane vielleicht der intimste und tiefste Einblick in das Herz Jesu und seine Beziehung zum Vater, den uns die Bibel gewährt. Und macht klar, was das bedeutet, einen eigenen Willen, eine eigene Vorstellung, einen eigenen Wunsch zu haben, bestürzt und beängstigt und betrübt zu sein, zu wissen, Gott kann alles, alles ist ihm möglich, konkret Gott um etwas zu bitten und sich dann, weil er Herr ist, ihm in allem mich zu überantworten und zu überlassen mit diesem, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auch wenn es das Kreuz bedeutet, auch wenn es durch Sterben geht, er ist der Herr. Er darf mit uns tun, was er will. Wir gehören dem Herrn mit allem, was wir sind und haben. Er hat alles Recht und die volle Verfügungsgewalt über unser Leben. Ich habe vor einigen Monaten mit einem Bruder zusammen gesprochen. Wir hatten beide gesundheitlich, also ich mit meinem Auge und er hatte auch ein gesundheitliches starkes Problem. Und wir standen genau im Gebet gemeinsam. Und dieses, alles ist dir möglich, du kannst das doch. Und dann haben wir zusammen gebetet, du bist der Herr. Du hast die volle Verfügungsgewalt über unser Leben. Dir gehört alles, auch unser Körper in allem. Du darfst mit uns machen, was du willst. Wir gehören dir. Das ist steil. Er ist der Herr. Er hat die volle Verfügungsmacht über unser Leben, wenn er der Herr ist. Und das lebt Jesus uns hier in Gethsemane an dieser letzten Grenze vor. Und gerade in seinem Gehorsam liegt auch der Schlüssel zu seiner Erhöhung. Der Apostel Paulus schreibt in Philipper 2, Abvers 6, obwohl Jesus in der Gestalt Gottes war. Das heißt, er hatte es so toll, wie man es toller nicht haben kann. War der absolute Höhepunkt, den man überhaupt noch haben kann. Obwohl Jesus in der Gestalt Gottes war, hielt er es doch nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Da liegt schon die erste große Weichenstellung. Wir sind Meister im Festhalten. Wir können und wollen nicht loslassen. Festhalten. Er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum, jetzt kommt der Wendepunkt. Aber das, was jetzt kommt, hat seinen Grund in dem, was vorher war. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit, Ziel, damit. In dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Herrschaft Jesu beginnt mit seiner Erniedrigung. Weil er die Gottgleichheit nicht festgehalten hat wie ein Raub, deshalb kann Gott die Herrschaft über alles und jeden in seine Hände legen. Weil er losgelassen hat, darum kann Gott ihm das in die Hände legen. Gott hätte ihm die Herrschaft nicht in die Hände legen können, wenn er seine Gottgleichheit festgehalten hätte. Das ist ein ganz tiefes geistliches Gesetz. Im Loslassen liegt das Geheimnis des Empfangs. Das ist bei Jesus nicht anders. Weil er sich erniedrigt hat, kann Gott ihn erhöhen. Weil er gehorsam gelernt hat, kann er auch herrschen. Und auf denselben geistlichen Linien führt der Herr jetzt auch uns ihm nach. Auch für uns führt der Weg zur Krone über das Kreuz. unser persönliches Kreuz. Auch wir müssen erst den Gehorsam und die Unterordnung unter Gottes Willen lernen, bevor wir mit dem Christus herrschen können. Denn die Herrschaft Jesu ist keine Willkürherrschaft, sondern eine Herrschaft der Liebe und der Wahrheit. Und deshalb hat Gott vor die Herrschaft den Gehorsam gesetzt. Und den müssen wir lernen. Darum ist es so wichtig, dass wir Unterordnung unter den Willen Gottes immer wieder lernen. Manchmal bedeutet das ganz konkret Unterordnung in der Gemeinde, Unterordnung gegenüber den Eltern, Unterordnung in der Ehe, keine Ahnung, was noch alles an Unterordnung so läuft. Unterordnung ist ein wichtiger Begriff in der Bibel, an ganz vielen Stellen. Wir müssen erst den Gehorsam, die Unterordnung lernen, um herrschen zu können. Ohne das geht's nicht. Deshalb hat Gott vor das Herrschen das Gehorchen gesetzt. Und auf diesem tiefen Weg des Gehorsams führt Gott die Herrschaft Jesu am Ende dann aber auch auf die höchste Höhe, bis dahin, dass jede Zunge ihn als Herrn bekennen wird. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann sagen, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist. Dieses Bekenntnis, Herr ist Jesus, im Griechischen nur zwei Worte, Kyrios Jesus. Ja. Dieses Bekenntnis, Herr ist Jesus, ist das Urbekenntnis der Christen seit jeher, das allererste. Herr ist Jesus. Es ist von so zentraler Bedeutung, dass Paulus hier sagt, dieses Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn kann in Wahrhaftigkeit, als echtes, wahres Bekenntnis, ein Mensch nur dann aussprechen, wenn der Heilige Geist das in ihm offenbart und bewirkt. In wem der Heilige Geist das nicht bewirkt, der kann das nicht in Wahrheit sagen, Herr ist Jesus. Und wenn du das sagen kannst, Herr ist Jesus, dann ist damit der Beweis geführt, dass der Heilige Geist das in dir gewirkt hat. Das kann ein Mensch wahrhaftig nur sagen, wenn der Heilige Geist das in ihm gewirkt hat. Anders geht das nicht, sagt Paulus hier. Und jetzt ist es faszinierend, dass genau auf dieses Urbekenntnis der Christenheit, das nur im Heiligen Geist ein Mensch aussprechen kann, Herr ist Jesus, dass genau auf dieses Urbekenntnis die ganze Heilsgeschichte Gottes hinausläuft. Wie haben wir gelesen? Philipper 2, 10, 11. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne. Was bekennt? Dass Jesus Christus Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Und wenn dieses Bekenntnis wahrhaftig nur im Heiligen Geist ausgesprochen werden kann, dann ist damit auch klar, dass es sich bei diesem Bekenntnis jeder Zunge am letzten Horizont der Heilsgeschichte Gottes nicht um ein abgezwungenes, rein äußerliches Bekenntnis handelt, sondern um ein von dem Heiligen Geist innerlich gewirktes, echtes Bekenntnis. Und deshalb wird hier in Philipper 2, Vers 11 im griechischen Grundtext für bekennen auch das Wort ex homologeo gebraucht. Homogen, übereinstimmen, logeo, sprechen. Also homologeo ist eigentlich das Grundwort für bekennen. Das heißt, ich stimme überein mit dem, was dein anderer gesagt hat und spreche das aus. Wir stimmen überein, bekennen. Darum heißt es beim Sündenbekennen immer, ja, Herr, ich stimme mit dir darüber ein, dass das falsch ist, dass das Sünde ist. Darum bekennen. Übereinstimmen mit Gott. Homologeo, übereinsprechen. Und jetzt wird hier an dieser Stelle noch dieses Ex, diese Vorsilbe mit angefügt. Und Ex ist eine verstärkende Vokabel, die heißt aus sich heraus.
Das heißt, hier wird dieses Übereinstimmen sprechen noch verstärkt. Es ist ein aus sich heraus Übereinstimmen sprechen. Und deshalb ist es so stark, dieses ex homologeo, dass dieses griechische Wort im Neuen Testament ausnahmslos positiv im Sinne eines freien und freudigen Sündenbekenntnisses, ja sogar im Sinne von preisen, preisend bekennen, gebraucht wird. Dieses Wort ex homologeo kommt nur noch im Neuen Testament außer an unserer Stelle vor in, ich sage das rasch zum Mitschreiben, Markus 1, Vers 5, Apostelgeschichte 19, 18, Jakobus 5, 16, Matthäus 11, 25, Römer 15, 9 und Römer 14, 11. Und gerade Matthäus 11, 25 macht das nochmal sehr schön klar. Da betet Jesus nämlich, ich preise dich darüber, Vater, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Und hier steht für ich preise dich, Vater, ex homologeo. Also wir sehen, wie stark dieses Bekennen einen aus dem tiefsten Inneren preisend herauskommen positiver Akt eines Menschen ist. Also, auch durch diese Wortwahl ex homologeo wird unterstrichen, dass hier kein zähneknirschendes und erzwungenes Bekenntnis gemeint ist. Ja, so Stiefel auf dem Kopf, Schwert an Hals, denn Herr ist Jesus. Ja, so nicht, sondern vom Heiligen Geist innerlich gewirkt, in tiefster Überzeugung und größter Freude und Wahrhaftigkeit. Jetzt sehe ich es auch. Herr ist Jesus. Und du hast es schon genannt, das ist ja auch ein Zitat aus dem Jesaja. Nur in dir ist Gerechtigkeit und Stärke. Und alles andere wäre doch auch niemals zur Ehre Gottes, des Vaters. Also es bleibt dabei, niemand kann sagen, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist. Niemand kann das sagen, weder jetzt noch im letzten Horizont der Heilsgeschichte Gottes. Immer ist es der Heilige Geist, der einem Menschen dieses Bekenntnis ermöglicht, offenbart, in ihm wirkt. Herr ist Jesus. Herr ist Jesus. Auf dieses Bekenntnis jeder Zunge läuft also die ganze Heilsgeschichte Gottes einmal hinaus. Was für ein Zeugnis wird das sein? Stellt euch das nur mal einen Moment vor. Die Menge. Herr ist Jesus. Und jetzt denkt mal hinein in eure Familie, in euren Verwandtenkreis, in euren Bekanntenkreis, in euren Kollegenkreis. Denkt in Politik und Wirtschaft und Sport und Film. Weiß ich nicht, in jedem Bereich. Und macht das mal konkret für euch. Jede Zunge wird bekennen. Herr ist Jesus. Was für ein Horizont. Und wir dürfen heute schon bekennen, Herr ist Jesus. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, dass wir das heute schon bekennen dürfen. Ja, mein Herr ist Jesus. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, so einen Herrn zu haben. Aber es ist eben auch die Verpflichtung, die Herrschaft Jesu nicht nur mit den Lippen zu bekennen, sondern auch mit dem Leben zu bezeugen. Das schenke uns Gott. Amen.